Gott ist gut. Dieser unfreie Zugang zum Vater, immer wieder schön. Bevor ich starte, will ich noch zwei Leuten einfach mal danken. Wie findet ihr die Blumen hier vorne? Super, ne? Herrlich. Gabi, unsere Dekofrau, gestern extra zum Markt gefahren, hierher gekommen, das so schön gemacht. Danke Gabi und danke dem Deko-Team, die sonst so dran sind. Wir haben einen neuen Mann an den Knöpfen heute Morgen zum ersten Mal, das ist der Norbert. Schön, dass du da bist, Norbert, und heute die Knöpfe da regulierst. Und du hast das bis jetzt super gut. Ich fühle mich richtig sicher hier vorne. Okay. Ich dachte, wir sind im Sommer, viele sind auf Reisen. Wo reist ihr hin? Und wie hat Paulus das eigentlich rausbekommen, wo er so hinreist? Ja. Aber auch größer gedacht, Sommer ist immer auch eine Zeit für Entscheidungen. Unsere Abiturienten müssen sich entscheiden, wie es weitergeht. Unsere FSJler, die zurückgekommen sind. Und Zeit für Entscheidungen. Ja? Und ich möchte mit euch gemeinsam fragen, Paulus, wie hast du Gott gehört? Oder? Paulus, wie hast du Gott gehört? Wie hast du denn Gott gehört? Du bist doch der Apostel. Und da heraus der Frage mal nachzugehen, wie hörst du Gottes Stimme? Wie redet Gott zu dir? Wir sprechen ja von einer Beziehung zu Gott. Wir haben keine tote Religion, wir dienen hier und Gott ist weit weg und vielleicht findet er das gut oder nicht, sondern im Lobpreis, wir glauben, dass Gott unsere Stimme mag und dass wir auch seine Stimme hören durch verschiedene Sachen. Aber wie Gott hören? Für einige, die neu sind hier heute Morgen, mag das vielleicht anmaßend klingen. Ich will Gott hören, den allmächtigen, allwissenden Gott. Und ich will Mut machen, egal wo du stehst auf deiner geistlichen Reise, es geht, es geht. Und darüber auch miteinander ins Gespräch kommen, man kann sich darüber austauschen. Und dafür möchte ich auch einen Raum öffnen. Beispielsweise gleich im Bistro zu fragen, wie erlebst du das denn? Ganz vorsichtig. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, was ist das denn? Spooky. Ja, wie anmaßen. Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen ohne. Und ich möchte heute Morgen den Apostel Paulus und euch begleiten, eine Reise in den Mittelmeerraum. Da wollte ich auch in Urlaub hinfahren. Wir fahren jetzt woanders hin, aber Mittelmeer ist immer gut, finde ich, ja? Herrliches Urlaubsziel. Und diese Reisen, die wir machen werden, die wir begleiten, sind uns aufgeschrieben vom Lukas, dem Arzt. Und in der Bibel finden wir sie in Apostelgeschichte 13. Das ist die erste Story nach den vier Evangelien. Und ab Kapitel 13. Und dabei möchte ich immer wieder diese eine Frage stellen. Paulus, wie hast du bei all deinem Planen und entscheiden auf deinen Reisen Gottes Stimme gehört, um dann auch gemäß Gottes Rat zu handeln? Das sind ja nochmal zwei spannende Themen, hören und tun. Leider ist das nur eine Predigt, das wäre eine ganze Reise, aber vielleicht kriegt ihr ja auch ein paar Anregungen für eure Urlaubszeit, für diesen Sommer weiter zu studieren, mal die Apostelgeschichte zu lesen. Wie haben die eigentlich Gottes Stimme gehört? Und wie erlebe ich das? Ja? Bei dem Thema ist es mir schon ganz wichtig zu fragen, was steht wirklich geschrieben? Dass wir nicht vereinfachen. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht wirklich studieren möchte. Und dann kommen auch im christlichen Raum die unterschiedlichsten Aussagen. Und es muss wichtig sein, es ist gegründet im Wort. Ja, wirklich. Und nichts zu verkürzen. Unsere Reise vorzubereiten, habe ich eine kleine Karte mitgebracht. Ein kleines Bild mitgebracht. Bin noch bei den Reisevorbereitungen, ich war schon einen Schritt weiter. Reisevorbereitungen gehören zu einer Reise dazu. Das führt mich zur Thematik hin. Das sind Schafe und meine Frage an euch ist, warum sind die Schafe da, wo sie sind? Warum sind die Schafe da, wo sie sind? Weil ein Hirte da ist, ne? Schaut, den haben wir auch da. Ja, da ist ein Hirte. Und Ute und ich haben vor einiger Zeit eine Fahrradtour an die Elbe gemacht, da konnten wir das mal wieder beobachten. Elbe ist schön, auch ein gutes Reiseziel. Der Herr hat hier gerufen und dann sind sie zu ihm gelaufen. Dann gab es noch so einen besonderen Ruf bei dieser Herde, auch dann haben die Letzten auch gehört, die mache ich jetzt nicht nach, wie der Hirte gemacht hat, das kriege ich nicht. Ich habe es geübt, das erspare ich, ja. Aber mir ist bei dem Bild neu deutlich geworden, sie haben sich gekannt. Sie haben sich gekannt. Hirte und Schafe kennen sich. Und das führt mich zum ersten Leitvers, zur Grundlage für unsere Reise heute Morgen. Jesus selbst, unser guter Hirte, sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und dieser Text bringt uns eine ganz wichtige Grundlage für unsere Reise. Ja, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und die Entscheidung, die wir für unsere Reise auf Gottes Stimme hören, treffen müssen, ist, will ich seine Stimme hören? Diese Entscheidung müssen wir mal treffen. Ich bin jemand, der Gottes Stimme hören will. Ein Schaf kann nicht gleichzeitig mehrere Hirten haben, in mehreren Herden zu Hause sein. Wer soll dein Hirte sein bei all den Stimmen, die wir in der Gesellschaft haben? Auf wessen Stimme willst du hören im Wirrwarr der vielen Stimmen? Schaut, Jesus selbst sagt dir und mir in diesem Text, ihr könnt meine Stimme hören. Das ist seelsorgerlich tröstend, mutmachend. Hey, bist du Schaf von Jesus? Bist du Nachfolger von Jesus? Bist du sein Kind? Das ist ja das Bild dahinter. Dann kannst du das. Das ist ein mutmachendes Bild. Aber dazu braucht es eben diese Entscheidung. Und von daher diese erste Frage, bist du jemand, der Gottes Stimme hören will? Ja oder nein? Und dann kannst du auch mal sagen, welche Form von Schaf bist du so auf einer Skala von 1 bis 10? Braucht der Hirte nur mit den Augen zu blinzeln und du springst oder muss er da schon bei dir Stöcke einsetzen? Kannst du ja mal sagen, da gibt es ja so unterschiedliche Bilder. Was für ein Herz hast du, du und der Hirte? Wie dick seid ihr? Welche Maßnahmen muss der Hirte ergreifen? Okay, Voraussetzung. Wir sind ja ganz verschiedene Leute heute Morgen in dieser Gruppe. Es ist immer so und das ist gut so und wir feiern das. Das sind Leute, die leben noch gar nicht mit Jesus. Andere haben gerade angefangen, mit Jesus zu leben. Einige sind schon lange unterwegs. Und euch, die ihr gerade angefangen habt, möchte ich mit diesem Text Mut machen. Nimm diesen Text persönlich. Jesus, du hast gesagt, ich kann deine Stimme hören und ich will das auch und ich werde das und ich übe mich daran. Und da steht auch als nächstes Detail, ich kenne sie. Ich kenne sie. Schaut mal, sobald wir davon ausgehen, dass der allmächtige Gott sagt, ich kenne dich, bei wem liegt die Verantwortung, dass wir es hören, dass wir es verstehen? Bei ihm. Bei ihm. Gott hat ein größeres Interesse daran, dass wir seine Stimme hören, als wir selber. Ja? Es ist Gottes Anliegen mehr als unseres, dass wir ihn verstehen. Und wenn wir einen lebendigen Gott haben, und den haben wir, der will reden, glaubst du das? Und er will das, dass du es lernst. Du musst nicht verzweifeln. Du darfst es sagen, ich bin so schwerhörig, ich tue mir schwer. Aber halt daran fest, nimm das mal mit. Guck, das geht weiter durch diesen Text in Johannes 10. Die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen. Gott kennt meinen Namen und ich kenne seinen Namen, der Name Jesus, der Vater, der Heilige Geist. Ja. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus, wenn er seine Herde versammelt hat. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Immer wieder die Frage, kennst du seine Stimme? Christsein ist etwas Lebendiges, keine tote Religion, sondern ein Hören von Gott, dem wir folgen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus ist es sehr wichtig, in Johannes 10 das zu betonen. Eine lebendige Beziehung, Gott und ich, Freunde, Vater und Kind, Schaf und Hirte, alles vertraute Bilder, Bilder von einer Vertrautheit. Und der Hirte weiß, wie er zu seinen Schafen reden muss. Und er redet. Und die Schafe merken, was der Hirte meint. Das ist mein nächster Punkt, den ich hier setzen möchte. Geh doch mal davon aus, vielleicht ist das für den einen, je nachdem, wo du auf deiner Reise bist, heute schon die größte Herausforderung, dann musst du auch nicht mehr weiter zuhören. geh doch mal davon aus, dass du Gottes Stimme hören kannst. Setz dich damit mal aus, kann ich Gottes Stimme hören? Und entscheide, ich will. Und dann gehen wir weiter. Aber für einige ist das schon eine Herausforderung. Und das setzt natürlich voraus, dass du weißt, ab wann bin ich Schaf? Bin ich Schaf oder bin ich kein Schaf? Sind nicht alle Schafe? Ja, also im Bild gesprochen. Und die Antwort ist ganz einfach, du bist sein Schaf, du bist sein Kind, du bist sein Nachfolger in dem Moment, wo du ihm sagst, Jesus, sei du mein Hirte. Wo du ihm das einfach mal sagst. Der Hirte ist nicht automatisch dein Hirte. Glaub das nicht. Da braucht es eine Entscheidung. Und das finden wir an vielen Stellen der Bibel. Da redet die Bibel von Umkehr, von einem Retter, von Bekehrung, Hinwendung. Egal, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Annahme, dass du mal mit dem Hirten sagst und klärst, wem willst du gehören. Das ist nicht automatisch. Gott redet auch nicht mit jedem. Zumindest nicht die intimsten Geheimnisse. Gott redet zu jedem, aber die Ebene, auf der er redet, hat etwas damit zu tun, wie du deine Tür aufmachst, wie du auch redest. Bin offen für jede Person, die mir über den Weg läuft, aber die Intimität meiner Kommunikation zu meiner Frau, zu Freunden, zu Gemeindegliedern und zu Menschen, die ich gar nicht kenne, ist eine andere. Und diese Differenz macht Gott auch. Und klär doch mal, wie nah möchtest du Gott sein? Und wenn du noch nicht sein Kind bist, dann wäre heute eine gute Gelegenheit, das zu klären. Und dann geht's los. Okay? Das musst du klären. Vor 14 Tagen hat ein junger Mann hier sein Leben Jesus gegeben auf der Heimfahrt. Und das war bewegend und das geht auch heute. Ich möchte diesen ersten Punkt an einer Grafik deutlich machen. Das möchte ich mit euch entfalten. Die Grundlage für das, was ich sage, steht in Johannes Kapitel 10, Vers 3 bis 5 und Vers 27. Und da heißt es, Gott redet. Okay? Das war den meisten jetzt aber schon bekannt und ihr wollt jetzt sagen, jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Aber das muss ja Grundlagen liegen, okay? Ihr wollt es konkreter haben, oder? Und ich auch. Das haben ja schon viele gesagt, Gott hat mir gesagt. Ja, Gott hat mir gesagt. Und da kamen die abstrusesten Dinge. Und darum müssen wir fragen, Paulus, wie hast du Gott gehört? Und ich nehme dafür eine zweite Flipchart dazu. Und entfalte den zweiten Teil. Das, was unsere Seite ist, an einem Pfeil. Okay? Das werden 5 Punkte werden und einen großen Pfeil. Wir werden heute 5 verschiedene Wege entdecken, wie Gott in der Apostelgeschichte geredet. Deshalb 5 Farblinien, um das deutlich zu machen. Starten wir bei den sogenannten Missionsreisen von Paulus und stellen uns eure Frage. Das Ziel von mir für diese Predigt ist, dass jeder in einer halben Stunde nachvollziehen kann, wie ist das Prinzip und wie kann ich das bei mir anwenden. Ich glaube nicht, dass Gott uns im Dunkeln lassen möchte. Ich glaube nicht, dass die Bibel ein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern ich glaube, dass er klar geredet hat und dass ich es verstehe und dass jeder es verstehen kann. Wenn ich es verstehen kann, macht das euch ganz viel Hoffnung. Okay? Weil bei mir ist es auch nicht so einfach. Okay? Also Paulus, wie hast du das gemacht? Und jetzt starten wir mal die Reise und für eine Reise braucht man eine Karte und die Reise beginnt hier in Antiochia. Ja, hier ist Jerusalem, orientiert euch, hier ist der Zipfel vom Mittelmeer, ne? Das ist dann welche Insel? Zypern, genau, hier ist Kreta, auch nicht schlecht, kommen wir auch noch hin irgendwann mal. Aber in dem Raum halten wir uns hier mal heute auf. Okay, das ist doch ein tolles Urlaubsziel, finde ich, also kann man gut mit leben. Und die Reise geht los. Und wie geht die Reise los? Und ich lese uns mal die ersten 3 Verse vor aus Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manäen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Die waren da zusammen. eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Spannend. So geht die Reise also los. Du bist in einem Gebetszeit und plötzlich schickt die Gemeinde dich ins Mittelmeer. Ihr lieben Beter, wie wär's? Ich wäre auch offen dafür. Einfach mal ins Mittelmeer. Ne? Der Text gibt uns einige Nuancen und ich will immer wieder fragen, ja, wie hat der Heilige Geist hier geredet, dass die sagen, und da hat der Heilige Geist gesagt. Ja? Das ist ja das Verblüffende an den Versen, das steht da so einfach. Ja? Da sagte der Heilige Geist. Es war scheinbar ein ganz natürlicher Umgang damit, mit dem Reden Gottes. War nichts Außergewöhnliches, war nichts, wow, sondern es war ein vertrauter Umgang, selbstverständlich. Der Text gibt einige Nuancen für unser Thema. Das Erste, was mir auffällt und was ich auch als Prinzip gleich festschreiben möchte, ist, es war ein Hören Gottes während einer Gebetszeit. Gebet ist ja Reden mit Gott. Es heißt hier, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Ist eine Zeit betenden Hörens. Betendes Hören. Oder hörendes Beten. Das kann man ja umdrehen. Hier ist der Schwerpunkt bei dem ersten auf dem Schweigen, auf dem zweiten ist es auf dem Reden. Und gleichzeitig, ja, so ist ja Kommunikation, sowohl als auch. Sie beten zusammen. Und das kann man an vielen anderen Stellen der Bibel, auch im Neuen Testament, finden. Sie waren in dieser Haltung der Stille oder beteten auch an. Es kann auch in einer Lobpreiszeit passieren. Und dann spricht der Heilige Geist. Diese Woche war ich, um ein praktisches Beispiel zu bringen, wie ich das erlebe. Diese Woche war ich zu einem Gemeindegründungscoaching in Neustadt. Ihr wisst, dass ich jetzt zuständig bin, auch für Gemeindegründungscoaching in Schleswig-Holstein. Früh morgens bin ich in Zug gestiegen und weil ich jetzt 2 Stunden Zeit hatte, habe ich in dieser Zeit für den Tag und für einige von euch gebetet. Ja, man fährt ja dann so weit, so an der Bahn entlang, ne, oder auf der Bahn. Erst dann kommen die Hohnsdorfer, und dann kommen die Echemer und die Lauenburger und Geesthacht und so weiter und so weiter. Und so war ich mit Gott, mit euch, über euch ins Gespräch. Und danach war ich dann fertig mit meiner Gebetszeit und habe mich den Vorbereitungen für diesen Tag gewidmet und dem ganzen Coaching. Und das sieht bei mir aus, wenn ihr mich seht, ich bin immer am Computer. Das ist, da so arbeite ich. Aber ich bin auch im Gebet. Und eine Frage, die ich Gott hingehalten habe und die ich in meinen Computer getippt habe, während ich mit Gott gesprochen habe, war, Jesus, wir wollen eine Gemeindegründungsbewegung in Schleswig-Holstein erleben. Wie geht das? Dafür brauchen wir Gründer, dafür brauchen wir Coaches und mehr Coaches. Und woher sollen die kommen? Und dann habe ich mich gefragt, und plötzlich hatte ich einen Impuls zu dieser Frage, was werden eigentlich die Frauen sagen von den Pastoren, wenn ich sie frage, ob sie coachen können? Die werden nicht begeistert sein. Noch ein Termin. Musst du. Ne? Und dann kam der Impuls. Plötzlich hatte ich diesen Eindruck, du fährst zwar zum Gemeindegründer, aber fragst seine Frau, wie es ihr geht. Und höre, ob sie das Coaching mit ihrem Mann zusammen machen möchte. Jetzt sagen die Frauen, das ist doch logisch. Warum bist du nicht warum brauchst du dafür den Heiligen Geist? Ich bin so beschränkt. Und ich bin froh, dass ich ihn habe. Und die Frauen können auch froh sein, dass ich ihn habe. So. Also, ja. Das war so ein Impuls, den habe ich mir aufgeschrieben und war einfach gespannt. Ja. Und so kam ich dann, das war ein Gebetseindruck, den hatte ich ungefähr auf der Höhe von Lübeck. Ich weiß noch genau, wo das war. Beim Mittagessen fragt die Frau des Pastors, jetzt wird es ja spannend, ist es vom Heiligen Geist oder ist es nur ein Spleen? Ja. Und beim Mittagessen frage ich die Frau des Pastors, Bettina, was sind eigentlich so deine Gaben? Sie sagt, Seelsorge. Aha, Das ist ja spannend. Und wen beseelsorgst du so alles? Ja, in unserer alten Gemeinde, da war ich die Leiterin vom Seelsorgeteam, aber hier haben wir noch nicht so viel Bedarf. Oh, du hast auch die Gabe der Leitung. Ja. Ne? Und ich habe gehört, du würdest gerne mehr machen. Habe ich das, ja? Und du hast auch Leitungsgaben, ja? Sag mal, hast du Kontakt zu Pastorenfrauen? Nee, aber die liegen mir total auf dem Herzen, schon lange. Oh. Versteht ihr? Ich komme jetzt nicht dahin und sage, der Heilige Geist hat mir gesagt. Nee, so nicht. Ich habe einen Eindruck und ich gehe dem nach und teste, ob das stimmt. Ich muss jetzt nicht ständig daherreden, Gott hat mir gesagt. Nee, das haben wir nicht nötig, das wäre ein Missbrauch. Aber ich gehe dem nach und stelle Fragen, die mich führen. Und dann habe ich das gesagt, das ist jetzt spannend, weil ich heute Morgen auf der Zeit hierher eine Gebetszeit hatte und den Eindruck hatte, ich sollte auch die Frauen mal fragen, ob sie bereit wären, mit den Frauen, den Pastorenfrauen, zusammen mit ihren Männern Coaching zu machen. Ja, er für die Gemeindegründer, du für die Frauen. Ihr habt ein Zimmer, das hat sie mir mittlerweile auch erzählt gehabt, und ein offenes Haus und ihr hättet gerne solche Leute. Und angenommen, ich wäre bei meinem Coaching, würde ich auf Pastoren Frauen treffen, die Bedarf hätten, wärst du offen. Das wäre ja cool. Dame, oder? Das war aber völlig unspektakulär. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich irgendeine Stimme laut akustisch gehört und der ganze Zug sich umgedreht hat. Nein, das war während dem Beten, während ich offen war vor Gott und gearbeitet habe und die Fragen nachgegangen, die auf meiner Tagesordnung standen. Und indem ich das nachgehe, ja, so, dann geht es natürlich weiter, ja, aber ich habe doch keine Ausbildung. Da habe ich gesagt, naja, du hast jetzt 40 Jahre Eheerfahrung mit einem Gemeindegründer, den hast du überlebt, das ist ja schon mal Ausbildung genug. Und wenn du es noch nicht ganz gelernt und noch mehr weiter, du könntest ja die Coaching-Ausbildung beim Bund machen. Wer soll das bezahlen? Weiß ich nicht. Erstmal brauche ich dein Ja und dann müssen wir mal gucken, ob Bedarf ist und dann sehen wir weiter. Und so führt Gott nach und nach. Ganz unspektakulär und doch ermutigend, oder? Und beim Abschied hat die liebe Bettina mir gesagt, Markus, ich bin so aufgeregt, seit du das mit mir beim Mittagessen, ich bin so gespannt. Und das ist für mich so ein klares Wirken, wenn der Heilige Geist redet, gibt es Klarheit, es gibt positive Emotionen und Erwartungshaltung, ohne alle Antworten zu geben. Und da habe ich nicht einmal gesagt, und du musst, weil ich gehört habe. Bitte nicht, aber so unterwegs sein. Könnte der Gedanke ein Gedanke von Gott sein? Vorsichtig. Gott redet, wenn wir betend hören und hörend beten. Ich könnte euch noch etliche Situationen diese Woche erzählen von einer E-Mail, die ich geschrieben habe, auf so einen Impuls an Ansgar Hörsting, unseren Präses und seine Antwort. So spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Betend hören. Sie haben auch gefastet, das heißt, sie haben sich auf andere Dinge verzichtet oder auch andere Aktivitäten verzichtet, weil es war ein absichtsvolles Gebet. Ja, er ist ganz guter Dinge da vorne, ne? Ja, ein Auto. Ja. So, Gott lädt dich ein, aber bete nicht einfach, sondern hab klar, welche Fragen hast du eigentlich an Gott? Hast du Fragen? Wenn du keine Fragen hast, kriegst du auch keine Antworten, weil Gott antwortet auf Fragen. Und wenn du religiös betest, kannst du beten, du kannst 20 Vater unser religiös runterleiern. Ich glaube nicht, dass du Gottes Stimme hören wirst. Vielleicht fühlst du dich besser, aber du hast hinterher keine Klarheit, was du tun sollst. Okay? Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, die hatten ja auch eine Reihe von Propheten und Lehrer dabei. Die waren ja speziell begabt. Wie ist das mit den Propheten? Wie ist das überhaupt mit Prophetie in der Bibel? Woran erkennt man einen Propheten? Klar, an der Frisur, ne? Ich bin's nicht. Vielleicht ja doch. Ja. Ihr Lieben, das Phänomen Prophetie ist viel breiter eingebettet in der Bibel, als wir es denken. Schaut mal, die Bibel redet da auch klar drüber. Paulus redet in 1. Korinther 14, was Propheten tun. Was tun Propheten? Nicht, wie sehen Propheten aus. 1. Korinther 14, wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen, jetzt kommt's, Hilfe, Ermutigung und Trost. Was machen Propheten laut diesem Text? Ermutigen, helfen, trösten mit Worten. Geschieht das bei uns? Ja, ich erlebe das so. Ja? Wir können davon ausgehen, dass das prophetische Element in einer Gemeinde viel, viel, viel breiter aufgestellt ist, als wir oft so denken. Oft denken wir, oh, wir haben ja keinen Propheten, deswegen hören wir auch nichts. Falsch! Wenn du heute Morgen vielleicht im Bistro gleich jemanden ermutigst, ihm zuhörst, ein tröstendes Wort, könnte es sein, wenn du dich leiten lässt, es geht nicht automatisch, dass Gott das gebraucht und prophetisch gebraucht, ermutigt, tröstend hilfst. Ja? Vielleicht eine kleine E-Mail, ein Telefongespräch, eine WhatsApp. Heute Morgen das. Ich glaube, diese Umfrage hat mit euch was gemacht, während ihr das gelesen habt. Oder? Kleinigkeit. Ja, andere, okay, nicht mit allen. Ja? Natürlich gibt es auch das Exklusive, aber das ist ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Das Normale ist seelsorgerlich. Eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger macht genau das, prophetisch helfen. Was ist ein Prophet? In den allerwenigsten Fällen jemand, der die Zukunft voraussagt. Ich habe gehört und du sollst, da hinten passiert das und deshalb musst du. Völlig daneben. Völlig daneben. Das finde ich in der ganzen Apostelgeschichte nicht, diese Art von prophetisches Reden, was mir so mancher mir daherkommt und sagt, das ist es. Und so sind wir ja auch hier in der Gemeinde nicht unterwegs. Ja? Gottes Wort in aktuellen Situationen hinein. Wenn die Prediger sich in ihren Predigtvorbereitungen damit auseinandersetzen, was sollen wir eigentlich predigen, dann glaube ich, ganz oft spielt dieses prophetische Element damit hinein, ohne dass ich es weiß. Ja? Oder wenn wir als Gemeindeleitung und Gemeinderat auf Klausur gehen im Oktober wieder und beten für die Schwerpunkte dieses Jahres. Diese Predigtreihe, die kommt, Nehemia, ist aus der Klausur heraus entstanden. Ja? Auch die Liedauswahl in unseren Gottesdiensten. Natürlich ist da auch eine Geschmacksfrage drin, ist auch eine Stilfrage drin. Es ist aber auch so, dass sie Gottes Wort suchen und Schwerpunkte. Ich glaube nicht, dass jemand von uns hier im Lobpreis einfach eine kalte Liedauswahl, same procedure as vor 4 Monaten, da abspielt. Glaube ich nicht. Wir beten für den Gottesdienst, die Lobpreiser beten für den Gottesdienst, die Gemeinde betet für den Gottesdienst. Warum sollte Gott nicht reden? Das ersetzt natürlich kein Planen, dass man das nicht gegeneinander fährt. Manche fahren das ja gegeneinander. Ja? Manchmal wird das Planen und das Miteinander sprechen gegen das Wirken des Heiligen Geistes gegengefahren. Das ist Quatsch. Das gehört zusammen. Das ist typisch deutsch. Wir verkomplizieren das ja alles wieder. Beten und Planen geht doch Hand in Hand. Ich weiß noch, als ich 2009 hierher kam, da war das fast ein Gesetz. Ne? Gottesdienstleiter und Lobpreisleiter reden nicht miteinander über den Gottesdienst. Und das ist geistlich. Das ist nicht geistlicher als Plan auch. Ja. Vielleicht sitzt du da und denkst, muss das jetzt das Lied und warum nicht das? Komm doch mal betend rein und Gott rede. Und vertraue, dass Gott geredet hat und dass er etwas heute für dich hat. Vielleicht nur ein Satz, vielleicht nur ein Wort. Und wenn es diese Blumen sind, durch die er zu dir reden möchte. So ist das Prophetische viel breiter eingebettet. Und hier in der Apostelgeschichte, guckt mal, es ist so natürlich, eine Reihe von Propheten und Lehrern, die waren zusammen. Die werden auch nicht gewertet im Sinne von Bibellehrer und Propheten und wer ist jetzt wichtiger. Die ergänzen sich im Team. Und es ist ja auch interessant, dass das prophetische Reden gerade mit Lehren umgeben ist. Es braucht das. Die Propheten haben manchmal Eindrücke und die Lehrer fragen, und wie soll das gehen und wie ist das und habe ich das verstanden und achte doch mal darauf. Das ergänzt sich. Es darf nicht gegeneinander gefahren. Es ist was Natürliches. Also mein erster Punkt, betendes Hören, hörendes Beten unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Ich gehe mal weiter. Wir haben also hier diese Ortschaften der Reise. Antiochia geht's los. Seleucia, Salamis, Paphos, schöne Tour. Ja, kann man ja mal so machen. In Antiochia haben sie gewusst, sondert mir aus, was hat der Heilige Geist gesagt? Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und jetzt ziehen sie los. Da heißt es, auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nehmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Und jetzt kommen mal ganz wichtige und einfache Punkte. Ich frage euch mal, warum ziehen sie nach Seleucia? Warum gehen sie diesen Weg? Habt ihr Vorschläge? Bitte? Da ist bestimmt ein Hafen. Ja, wofür braucht man denn einen Hafen? Warum schwimmen die denn nicht? Ja, weil Schwimmen anstrengend ist. Ja? Ihr Lieben, vielleicht ist euch das zu einfach, aber manche vergeistlichen das hier so. Deshalb setze ich hier mal einen Punkt. Es gibt in diesen Texten sehr wenig Anweisungen, wie sie diesen Auftrag umsetzen sollen. Ganz wenig Anweisungen. Ja? Sie gehen nach Seleucia, weil es dort einen Hafen gibt und Schwimmen anstrengender ist als, ja, könnte man jetzt sagen, ja, Jesus ist ja auch Boot gefahren. Müsste ich jetzt fragen, wenn ich heute diese Reise machen würde, würde ich mit dem Boot fahren? Würde ich, weiß ich, im Flugzeug fahren? Kriege ich jetzt eine Diskussion? Jesus ist auch nicht geflogen. Das ist Quatsch. Gott hat uns einen Verstand gegeben, denken musst du selbst, ja? Es ist, heute haben wir andere Möglichkeiten. So kommt man auch auf die Antwort, warum Zypern? Warum Zypern? Kann man ganz gut nachvollziehen. Wir sind in dieser Zeit, dieser Reise ungefähr zwischen 40 und 60 nach Christus, okay? Situation in Israel, ganz starke Verfolgungssituation. Viele Juden sind als Flüchtlinge geflohen übers Mittelmeer. Sehr ähnlich wie heute. Und wohin sind die Juden geflohen? Die meisten Juden waren hier in Zypern, weil sie dort sicher waren. Ein paar Jahre später haben die Zypern sogar eine jüdische Regierung. Ja? Da war Sicherheit, weil andere dort nicht gefeiert haben, wenn Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ertrunken sind. Die Kreta waren offen für Flüchtlinge. Was haben Paulus und sein Team gemacht? Sie hatten einen Missionsauftrag, eine Mission. Sie hatten ein Mission-Statement für ihre Mission-Reise. Und dann haben sie ihren Verstand eingesetzt, wie hat die Mission Erfolg? Da, wo Leute sind. Und wo sind die Leute? Auf Zypern. Also, wo müssen wir hingehen? Zypern. Hat das der Heilige Geist gesagt? Haben sie einen Eindruck gehabt? Nein. Verstand. Sie haben überlegt, wo hat die Mission die größte Chance auf Erfolg? Wo die Menschen sind, wo sie unsere Sprache sprechen, wo unsere Kultur zu Hause ist, eine Offenheit. Wir fangen ja gerade erst an. Das waren strategische Überlegungen. Manche Gemeinden fahren strategisches Planen und Reden des Heiligen Geistes gegeneinander. Wehe uns. Wir brauchen das prophetische Element. Wir brauchen das strategische Planen. Und wir brauchen verschiedene andere Elemente. Und hör, wie es weitergeht. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Was waren denn die Synagogen? Ja, Synagogen waren die Versammlung der gläubigen Juden außerhalb von Israel in der Diaspora, weil sie keinen Tempel hatten. Und das war ihre Strategie. Wie Jesus. Wo gehen sie hin? In Salamis sind sie nicht an den Beach gegangen. Ja, nicht an den Strand. Sie sind auch nicht auf den Marktplatz gegangen. Warum ist Paulus in Athen auf den Marktplatz gegangen? Hat er auch keinen Eindruck vom Heiligen Geist? Weil in Athen waren die Griechen auf dem Marktplatz. In Zypern waren die Juden in der Synagoge. In Griechenland ist er zum Gebetsplatz der Frauen gegangen, da hat er Lydia getroffen. Und überall hat er sich da auch leiten lassen von Strategie und Überlegungen und Verstand. Ja? Und ich will den Punkt hier nennen, die gelbe Linie 5, weil es alles ist, was unser alle Punkte durchzieht. Gott formt mein Denken mit. Er übernimmt es nicht für mich, aber ich halte ihm das hin. Ein Hinweis für diese Stelle ist beispielsweise Psalm 37,5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Gott sagt mir nicht jeden haarkleinen Schritt, ja, sondern er, das ist der ganze Bereich von Weisheit. Und dieses Dingen, das zieht alle anderen Bereiche, die noch kommen werden, auch mit durch. Weisheit. Ja? Das passt auch zum Bild vom Hirten. Ich möchte mal fragen, welches Bild von einem Hirten habt ihr? Der Hirte, der zu euch redet, ist der ständig, ja, pass auf, hör auf, mach das, iss das. Nee, das ist nicht mein Bild vom Hirten. Was für ein Bild habt ihr von einem Vater und seinem Kind? Habt ihr ein Bild von einem Vater und einem Kind? Ja, sollst du nicht, machst du, komm, wo bleibst du? Das ist ja anstrengend. Also ich rede mit meinen Kindern nicht so. Die würden mir auch was erzählen, wenn ich so reden würde. Und ich erlebe auch Gott nicht so, dass er ständig hinterher mir herruft. Vergiss nicht, mach's gut. So ein Kontrolleur oder sowas, sondern ganz entspannt. Ganz entspannt. Heute Morgen hatten wir eine Gebetszeit und stellt euch vor, wir hatten keinen Eindruck für diesen Gottesdienst. Hat Gott schon scheinbar alles gesagt. Aber trotzdem, ja, können wir ganz entspannt sein. Ja. Und ich müsste hier auch noch was zum sechsten Punkt sagen, den lasse ich aber, das deute ich nur an. Wir haben hier einen Rahmen. Einen Rahmen des Redens Gottes, wie er führt und wie er leitet. Und das ist mein geschöpflicher Rahmen. Also Paulus war Rabbi, Paulus war Jude und deshalb ist er auch zu Juden geschickt worden. Ja. Barnabas, wisst ihr, wo Barnabas herkam? Barnabas kam aus Zypern. Und Barnabas kannte in Zypern jede Synagoge. Und so haben sie angefangen, ihre erste Missionsreise, und sind dorthin gegangen. Sie haben sich versöhnt mit dem, was sie sind, und aus dem, was sie sind und was sie hatten, den nächsten Schritt gemacht. Wenn du 2018 lebst, hast du andere Möglichkeiten, hast du andere Gaben, hast du andere Hintergründe, hast du andere Connections. Versöhn dich, glaube daran, dass Gott dein ganzes Paket sieht. Das ist dein Fundament, aus dem er herausführt. Ja? Wenn du in Lüneburg wohnst, ist das was anderes, als wenn du in Neudarschau wohnst. Aber vertraue darauf, dass Gott redet, auch an der Elbe da hinten. Ja? Okay, gut, gehen wir mal weiter. Also das Prinzip auch von offenen Türen und Möglichkeiten. Paulus hatte, er konnte schreiben, wir haben das Internet. Wir haben das Internet. Sollten keine Angst davor haben. Ja? Gehen wir mal weiter, müssen Gas geben hier. Wie gehöre ich Gott? Jetzt kommen wir zu was ganz Spannendes. Ich bringe nach Perge und lese Apostelgeschichte 13,13. Also jetzt kommen wir hier nach Perge. Zypern haben wir jetzt hinter uns gelassen, kommen nach Perge. Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas, während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte. By the way, habt ihr mitgekriegt, was ist dort passiert? Die haben sich getrennt. Warum trennen die sich denn jetzt? Hatten die einen Eindruck dafür? Nein. Was ist da passiert? Wenn wir ein bisschen weiter blättern, zwei Kapitel weiter, Kapitel 15, 37 und 38, dann merken die, die hatten richtig Stress miteinander. Die haben gefightet. Ja, die hatten einen Streit. Sie haben sich auseinandergesetzt, haben Meinungen und Argumente dafür und dagegen abgewogen. Die waren sich nicht ganz eins. Ich glaube, dass Johannes Markus längst hier zurück wollte. Ja. Und wenn man sich das mal hier anschaut, jetzt geht's ja hier, das ist ja noch alles bekanntes Gelände für die. Ja. Aber hier ist Unbekanntes. Und wenn man von hier steht und nach Norden guckt, dann hat man 3.000 bis 4.000er vor sich. Und die waren nicht befestigt wie heute. Das war hohes Gebirge. Taurusgebirge. 3.000 bis 4.000 Meter hoch. Das musste überwunden werden, wenn man in den Norden geht.
Boah, da kann man schon mal Angst bekommen. Und da kann man schon mal sagen, Paulus, jetzt bist du übergeschnappt. Größenwahnsinnig. Manche Gemeinden, wenn sie an bestimmte Größen kommen und weiter wachsen wollen, kriegen sie diese, boah, wie soll man diesen Berg überwinden? Spannend. Spannend. Wir haben sie Gott gehört. Wir haben miteinander diskutiert. Wir haben miteinander gebetet und miteinander diskutiert. Und ich schreibe das einfach mal auf. Teil des Hörens ist miteinander reden. Man sieht dieses Prinzip in Apostelgeschichte 15. Am Ende der ersten Missionsreise reisen sie nach Jerusalem. Sie tun ihre Reisezeit einstellen. Sie müssen eine wichtige theologische Frage klären, nämlich die Frage, müssen die Heiden, die aus den Nichtjuden zum Glauben kommen, müssen die auch beschnitten werden und müssen die auch diese jüdischen Gesetze erfahren? Ganz wichtige Frage. Und wie haben sie das geklärt? Sind alle, haben sich getroffen, sie haben eine Sitzung gemacht oder einen Kongress oder ein Forum oder wie auch immer du das nennst. Sie haben miteinander geredet und dann ist der aufgestanden und hat gesagt, ja, das ist doch. Und dann hat der gesagt, aber das ist doch. Und dann das. Und hat jemand noch bezeugt, aber ich habe doch das erlebt. Und am Ende steht in Apostelgeschichte 15, 28, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung, auch wir haben beschlossen. Stell dir mal vor, ihr lest die Mittwochs-Mail und da steht drin, gestern Abend haben der Heilige Geist und die Gemeindeleitung beschlossen. Wäre doch cool, oder? Ja, endlich, würden einige sagen, und andere würden sagen, oh Gott, da hilft nur noch beten. Ja, aber so natürlich war das. Und wir müssen auch damit rechnen, dass der Heilige Geist in Sitzungen redet. Ich habe so viele Sitzungen, das hat mir richtig Hoffnung gemacht für die Sitzungen, die ich habe. Ja, auf Gott hören entsteht im Miteinander reden und Zeit nehmen. Nicht nur diskutieren, aber auch. Und dann entsteht Einheit und das geht nicht ohne Gespräch. Und jetzt frage ich dich mal, nur bei diesen zwei Punkten, betest du noch hörend und legst du Gott deine Fragen vor? Welche Fragen hast du ihm in den letzten 4 Wochen gestellt und auf was wartest du auf eine Antwort? Und bist du auch mit Freunden oder mit irgendwelchen anderen Menschen im Hauskreis mit diesem Thema unterwegs und stellst diese Fragen und hörst? Nicht alles, was dann kommt, ist der Heilige Geist, aber es ist Teil des Wirkens Gottes, Teil. Wir müssen sensibel sein, bloß nicht alles nehmen, was Menschen dir sagen, aber wehe, und das erlebe ich zunehmend, dass Christen weder das tun, noch in Gemeinschaft unterwegs sind und dann sich beschweren, ja, ich höre ihn nicht. Ja, vielleicht könntest du ja da mal anfangen. Ja. Gehen wir zum dritten Prinzip, ja, und kommen zum Ende der ersten Missionsreise, und zwar in Antiochia in Pisidien. Da passiert nochmal was ganz Spannendes für unser Thema. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da oben im anderen Antiochia, also an dem nördlichsten Punkt. Da ist das andere Antiochia in Syrien, Antiochia in Pisidien, das darf man nicht verwechseln. Barnabas und Paulus wanderten landeinwärts nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie zur Versammlung in die Synagoge. Nach den üblichen Lesungen aus den Büchern des Gesetzes und der Propheten ließen die Vorsteher der Synagoge ihnen sagen, Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für uns habt, dann steht auf und sagt es uns. Also ein Mitmachgottesdienst, jeder konnte aufstehen, jetzt sind sie dran. Und jetzt predigt Paulus und dann heißt es in Vers 22, Auszug aus einer Predigt. Doch Gott nahm ihm das Königtum wieder und setzte David an seine Stelle, einen Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Was ich hier deutlich machen will, ist, Paulus zitiert in seiner Predigt diesen Satz hier als Wort Gottes. Das könnte er auch, jetzt will ich auch weitermachen, aber er zitiert das Wort Gottes und er sagt, so hat Gott geredet. Und das ist der nächste Punkt hier, das Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes? Für uns, die wir auf Gott hören wollen, ist die Bibel eben nicht nur Schrift, sondern Wort Gottes. Und deshalb lesen wir sie, deshalb lesen wir es in den Hauskreisen und suchen Fragen. Was sagt Gott in seinem Wort? Das Wort Gottes als dritter. Und mein letzter Punkt, damit springe ich dann noch in die zweite Missionsreise. Ihr merkt, ich könnte über jeden Punkt eine Predigtreihe machen. Ja, also wie das geht. Aber einfach, wir können jetzt lernen, wie lese ich meine Schrift so, dass ich zu Ergebnissen komme. Muss man lernen. Aber dafür habe ich jetzt heute Morgen nicht die Zeit. Das Letzte, wo ich noch hin will, ist, jetzt gehen wir hier hin, auf der zweiten Missionsreise. Er geht wieder, also nach dem Apostelkonzil, das in Jerusalem war, hier unten irgendwo, geht er wieder nach Antiochia. Sie werden ausgesandt, dieser Tarsus, kommen nach Derbe, Lystra. Da haben sie überall auf der ersten Missionsreise Gemeinden gegründet. Die besuchen sie jetzt und stärken sie nochmal. Und jetzt müssen es weitergehen. Zweite Missionsreise, neues Land. Und dann sieht man hier, hört mal, was wieder hier rumeiert. Ja? Also der eiert da richtig, richtig rum und der sucht nach Führung. Und man kann das in Apostelgeschichte 16 auch nachlesen. Ja? Der geht nach Norden, dann heißt es, der Geist wehrte ihn. Der geht nach Osten, da heißt es, der Geist wehrt ihn. Und so kommen sie nach Troas. Und ich kann mir vorstellen, in Troas fällt abends Paulus schlagkaputt und frustriert ins Bett. Und dann kommt das hier. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert, als sie dann nach Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien, habe ich erzählt. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kommen. Und dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Batsch, da haben wir es endlich. Ja? Und einige von uns sagen, ja endlich, am Ende der Predigt kommst du auch nochmal zur Vision, das ist eigentlich das Hauptthema. Da sage ich, Vorsicht, das kommt zweimal in der Apostelgeschichte vor. Zweimal. Bei Petrus, der zu den Nichtchristen gehen soll und mit dem Essen gehen soll, da hat er einen Eindruck. Und hier. Zweimal. Und wir müssen ein bisschen darüber nachdenken, was heißt das? Er hat nachts in einer Vision, was ist das? Sprach nachts in einer Vision, ein Traum oder ein Gesicht. Das möchte ich hier nicht unterschlagen. Vision, Traum, Gesicht, je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat. Was ist das? Also ein Traum von Gott ist in den allermeisten Fällen mal klar. Da heißt es in dem Text, als Gott, das habe ich jetzt nicht da, als Gott das gesagt, da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte. Ja, da war uns klar. Das Ergebnis einer Vision von Gott oder eines Traums ist Klarheit. Wer von euch träumt nachts öfters? Ist die Situation meistens hinterher verwirrend, beängstigend oder klar? Alles verwirrend meistens. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, wenn ich den euch erzähle. War bestimmt kein Traum von Gott, das weiß ich 100%. Ja? Ich führe auch keine Statistik über Träume, aber die meisten Menschen träumen viel oder selten. Vision, was heißt das? Ja, bin ich jetzt hier? Genau. Bei Altluther steht es noch ein Gesicht. Sie haben etwas gesehen. Hier sieht er einen Mann und er ist in Mazedonien. Wahrscheinlich hat er mazedonische Kleidung oder ich weiß nicht, woran er diesen Mann erkannt hat als Mazedonier. Und er hat etwas gesagt. Das hat er klar gesehen. Nachts. Und kann davon reden. Also eine Sehung, deshalb auch Sehung, Sichtung, Gesicht, Traum, Vision. Es lohnt sich in diesen Wörtern jetzt nicht spitzfindig rumzuwühlen, was die einzelne Bedeutung ist. Es ist gleich, ich sehe etwas von Gott, ich habe einen inneren Eindruck und es bringt Klarheit. Ja. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir haben eine Mitgliederversammlung, wir müssen eine Entscheidung treffen, 40 Leute sagen, wir gehen in diese Richtung, dann steht einer auf und sagt, ich habe einen Traum gehabt und wir sollen in diese Richtung gehen. Dann würde ich sagen, oh, vorsichtig. Vorsichtig. Wenn der dann noch sagt, der kommt vom Heiligen Geist und das ist nicht vom Heiligen Geist. Hier passiert es in einem Kontext. Ja, die suchen, ich habe euch die Karte eben gezeigt, die suchen nach Orientierung. Und vorher war es überhaupt nicht mehr klar, wo sie hingehen sollten. Und Gott hilft an dieser Stelle mal und er führt und er sagt, komm mal rüber. Und das war wirklich ein Gap von Asien nach Europa. Das war eine richtige Herausforderung. Das war ein Kulturwechsel. Das war völlig anders. Das war noch jüdisch geprägt, das nicht mehr. Jetzt kommt der griechische Raum und der war völlig neu. Ein Riesenberg für Paulus. Und Paulus unterstützt ihn mit, Gott unterstützt ihn mit einer Vision. Und so erlebe ich das auch in unserem Dienst, wenn große Herausforderungen stehen. Fasse zusammen, erlöse euch, dass wir zum Schluss kommen. Meine Schafe hören meine Stimme. Bist du Schaf von Gott? Und willst du mehr hören? Ja. Nimm das seelsorgerlich, er kennt dich und er will, dass du es hörst. Und wenn du am Anfang bist, er will dich leiten, er wird es tun. Und Gott redet auf verschiedene Arten. Ja, mal Klarheit, wie redet er? Vielleicht entdeckst du noch mehr. Hast du dich versöhnt mit deinem Rahmen, deiner Herkunftsfamilie, dein IQ, deine Schulausbildung, der Ort, an dem du wohnst, da, wo du gerade bist? Aus dem heraus, in dem redet Gott. Auch zu dir. Das will er gebrauchen. Verurteile das nicht. Mach das nicht klein. Betendes Hören, absichtsvolles Beten, diese Woche einfach mal einplanen. Kläre deine Fragen und stell sie Gott. Vielleicht brauchst du auch ein Klärungsteam, dafür ist ja auch Coaching da, dass du überhaupt mal klärst, was ist meine Frage? Ich bin so verwirrt. Kannst du mir helfen, meine Frage zu klären? Manchmal ist es im Coaching so, erstmal musst du dem Klienten helfen, seine Frage zu klären. Dann miteinander reden. Hast du Beziehungen, die du in solchen Fragen einbeziehst? Das Wort Gottes suchen auch auf diese Frage hin. Manchmal auch zu hören, ich lege mich schlafen, Herr, wenn du im Schlaf reden willst, mach das, ich bin offen. Und durch alles, dass der Geist Gottes formt mein Denken mit. Wenn du nicht Christ bist, hast du nur diesen Punkt hier. Und denke bloß nicht, dass alles, was du denkst, von Gott kommt. Christen denken und Nicht-Christen denken. Einige Nicht-Christen haben einen viel schärferen Verstand als Christen. Habe ich oft erlebt. Aber wir haben den Rest Gottes. Und er hilft uns und tröstet uns. Ich hoffe, das war klar. Und ich lade euch ein, Gottes Stimme zu hören. Als Gemeinde wollen wir Gottes Stimme hören. Ein letztes Lied gemeinsam singen. Ihr leitet uns und dann den Segen.